Lang, lang ist her, da hatten wir zuletzt miteinander gepodcastet. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Jumpscare FM, euer hoffentlich liebster Podcast über das Thema Horrorfilme, ist mal wieder am Start. Und wir haben uns dieses Mal den Blutsaugern gewidmet, um genauer zu sagen Sinners oder Blood and Sinners, je nachdem, wo man es gesehen hat. Aber ihr kennt das Spiel hoffentlich noch, ist ja schon ein bisschen was her. Zuerst gibt's mal unser wunderschönes Intro und dann wird wieder ein bisschen über Horrorfilme geschnackt.
Jumpscare FM, der Podcast über Horrorfilme.
Jumpscare Gen FM. Das fällt mir jetzt eigentlich gerade erst auf.
Jenscare FM,
genau.
Jenscare.
Aber ich finde es immer noch geil, liebe Freunde, ich finde es immer noch geil, dass halt Jumpscare FM halt wirklich einfach unsere Initialen hat. Gen, F, Flo und M für Markus. Und damit herzlich willkommen zurück zur neuesten Ausgabe von Jumpscare FM, eurem hoffentlich noch immer liebsten Horrorfilm-Podcast. Es ist ja schon sehr, sehr lange her, dass wir uns zusammengefunden haben, in dieser Runde vor den Mikrofonen und über Horrorfilme gesprochen haben. Der letzte Horrorfilm, den wir eigentlich thematisieren wollten, war ja Nozoi, der Horrorfilm aus Japan. So ein kleiner Sleeper-Hit, den wir alle ganz geil fanden, aber da hat die, wie heißt das? Da war die Aufnahme ziemlich krass übersteuert von meiner Seite aus. Deshalb musste man das ein bisschen runterregeln und konnten es nicht veröffentlichen.
Tja, passiert. Dafür geht's jetzt weiter mit Vampiren.
Vampiren, ja genau. Vampiren ist gut, aber, Freunde der Sonne, bevor wir jetzt über Horrorfilme sprechen, beziehungsweise über den Horrorfilm Sinners, möchte ich euch einmal wie immer die klassische Frage stellen. Hat's denn irgendwas Horrorfilmtechnisches bei euch zuletzt auf den Bildschirm geschafft? Und wenn ja, was war das denn, Jen? Da fangen wir doch mal direkt bei dir an.
Ja, hallo erstmal, servus, bonjour und moin.
Okay, sure, why not, salut.
We are back. Ich habe tatsächlich als letztes American Mary, heißt der, glaube ich, gesehen.
Oh ja, da hast du uns nur Brüste geschickt. Bilder von Brüsten hat sie uns geschickt.
Oh, ja, ja, unter anderem, das ist richtig.
Nicht ihre aus dem Film.
Nee, das ist auch richtig.
Markus, Continuos.
Ich will ja nur.
Nee, der war tatsächlich überraschend gut. Ich war nicht so happy mit dem Ende.
Warum ging's denn?
Ja.
Ja, gut.
Nee, es ging tatsächlich darum, dass Mädel Medizin, meine ich, studiert hat. Und die wurde dann von so ein paar Ärzten eingeladen und die haben dann da ein bisschen Schandluder mit ihr getrieben, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie. Ja, auch das. wie jugendfrei wir das hier halten müssen, wenn.
Das ist ein Horrorfilm-Podcast.
Ja, ja, aber in die Richtung, in diese Richtung, weil das sind schon. Nein, okay, dann anyway. Nein, also auf jeden Fall, ne, die haben dann ein bisschen Scheiß gebaut. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, falls den noch jemand sehen will, den Film. Auf jeden Fall hat die sich dann so ein bisschen der Rache verschrieben, sag ich mal. Und hat so Body Modifications angefangen zu machen.
Ich mag sowas ja sehr gerne.
War auf jeden Fall sehr, sehr spannend, so diese ganze Entwicklung zu sehen von ihrem Charakter und auch von dem Film, in welche Richtung das dann ging. Hinterher wurde es halt ein bisschen zu abgedreht, fand ich. Da hat es auch für mich selber so ein bisschen den Faden verloren. Aber generell so die Idee, die war echt stark. Auch die Umsetzung so am Anfang, so wie die da so die Story hingeleitet haben, war auch echt nice. Aber ja, mit dem Ende war ich nicht so happy. Wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern, was da jetzt abgeht, falls noch jemand schauen will in den Film. Aber ist auf jeden Fall, ja, kann man sich gut geben. Ist jetzt okay. Nicht so krass, dass ich sagen würde, boah, ey, danach wird die total komplett schlecht. Hält sich in einem vernünftigen Rahmen.
Aber würdest du sagen, lohnt sich zu gucken?
Ja, doch. Ist jetzt nicht so ganz weit oben auf meiner Liste, wo ich sagen würde, auf jeden Fall gucken, aber...
Kann man gucken.
Ja, doch. Ja. Hm. Solide.
Okay. Bei dir, Markus?
Von Filmen tatsächlich habe ich eher weniger geschaut, denn ich schaue gerade die ganzen Marvel-Filme, weil Jen mich da irgendwie auf einen Trichter gebracht hat.
Der Horror von einem anderen Stern teilweise.
Ja, genau, so ungefähr. Aber ich habe Welcome to Derry angefangen.
Oh.
Also die Serie zu Ja, und das spielt ja vor, also das ist ja praktisch ein Zyklus vor dem ersten Film, also vor den Kindern.
Ihr seht das jetzt gerade übrigens nicht, aber Flo ist einfach aufgestanden und gegangen.
Flo ist weg.
Er ist einfach gegangen.
Flo hört Welcome to Derry und guckt erstmal, ob irgendwas aus dem Abfluss kommt.
Oder das, das stimmt, ja, genau. Aus dem Abfluss ist ein Clown gerade gekommen. Ne, meine Katze ist hier am Rumstromern und nicht bevor die irgendwas kaputt macht, dachte ich, guck mal. Das Gute ist ja im Vergleich zu dir, Markus, ich habe ja auch, oder was im Vergleich zu dir, ich habe ja auch ein kabelloses Headset. Deshalb, ich kann auch mal aufstehen und weglaufen.
Schön, ne?
Lieben
aber
wir.
Aber erzähl doch mal, Derry, was taugt die Serie denn? Weil ich habe da bisher nur so 50-50 Sachen gehört.
Ich bin auch momentan noch bei der 50-50. Er ist schon wieder weg.
Okay. Schau. Erzähl du mir, was da abging, Markus. Erzähl du mir einfach, was da abging.
Klasse. Ja, es ist halt praktisch das gleiche wie in den Filmen. Ne? Pennywise ist in. Da ist jetzt eine Katze.
Schwebende Katze.
Pennywise ist halt in Derry und macht da Faxen und schnappt sich wieder eine Bande Jugendlicher, die praktisch genauso aufgebaut ist wie in den Filmen. Ein Mädel, alles Außenseiter, es ist irgendwie ein Möchtegern Lustiger dabei und einer ist übermäßig intelligent. Also es sind keine Innovationen in der Serie, sondern es ist praktisch einfach die Geschichte von S nur noch mal länger dargestellt bisher.
Lohnt sich das denn bisher?
Es lohnt sich schon, ja. Also es ist ja auch der, wie hieß er, Bill Skarsgård? Aus dem Remake ist ja auch der Pennywise in der Serie und alleine deshalb lohnt es sich schon. Ja.
Wo spielt die zeitlich, sagst du, vor den Filmen?
Genau, der spielt, also Pennywise kommt ja alle 27 Jahre, wird er ja aktiv und bringt dann diese Gewalt dann in Derry zum Ausbrechen. Und der, das ist eben dieser Zyklus, der genau vor diesen Kindern aus dem Film spielt.
Okay.
27 Jahre davor. Und das ist das, wo es dann auch diese Race Riots gegeben hat. Und zum Beispiel dieses Lagerhaus mit den Afroamerikanern abgebrannt wurde.
Genau,
und so
das wurde ja sogar im Film erwähnt, glaube ich.
Genau,
ja.
Das wird im Film und im Buch erwähnt. Und das ist halt eben diese Periode, in der das da spielt.
Ah, okay.
Na, interessant.
Das ist cool.
Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, gut. Also wie gesagt, ich habe bisher nur 50-50 Sachen gehört, aber wenn du sagst, dass es sich lohnt, dann warum nicht?
Aber jetzt natürlich die Frage, was hast du gesehen, Flo? Oder hast
ich
du
muss,
irgendwas
ich
gesehen?
Ich muss gerade mal gucken, weil ich habe nämlich sehr viele Sachen gesehen tatsächlich in letzter Zeit. Ich glaube, ich habe nicht so viele Horrorfilme geguckt, weil ich in letzter Zeit nicht so drauf war. Was habe ich denn? Boah. Nee, alles, was ich hier in der Liste habe, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Diese Lumberjack-Ding habe ich erwähnt, diese schlechte Horrorfilm-Verfilmung.
Ja.
Demons hatte ich erwähnt, den ich ganz cool fand. Aber halt auch hier Rule of Penny, Jenny Payne habe ich auch schon erwähnt. Da habe ich ja gesagt, Jenden, willst du ja unbedingt mal gucken.
Ja, ja.
Genau. Nee, also horrorfilmtechnisch habe ich sonst nichts wirklich großartig geguckt, leider in letzter Zeit.
Mhm.
Was bei mir aber auf der Liste ist, was ich ganz interessant finde, ist Obsession. Obsession, der ist ja, läuft ja, glaube ich, bei den Filmfestspielen läuft der, glaube ich, jetzt in Hamburg. Den wollte ich mir unbedingt mal angucken, den habe ich auf der Liste. Da geht es darum, dass halt ein Typ sich in ein Mädel in ein Mädel verliebt hat und er, aber sie halt, glaube ich, nichts von ihm will. So. Und dann wünscht er sich, er kriegt halt die Möglichkeit, sich was zu wünschen oder wünscht sich halt, dass sie sich in ihn verliebt. Und zuerst funktioniert das ja, aber dann wird es halt von so einem Crush und von so einer Liebe wird das dann zur Obsession, also zur richtigen Terrorbeziehung und endet halt dann in Blut und Gekröse und den habe ich mir auf die Liste geschrieben, den will ich mir noch angucken. Da habe ich Bock drauf tatsächlich.
Boah, da hatte ich Clips, glaube ich, von auf Insta mal gesehen. Das sah richtig nice aus.
Er ist ja auch ganz frisch rausgekommen, ja. Oder beziehungsweise ist er jetzt erst bei den Filmfestspielen. Hat aber laut Letterboxd aktuell eine Bewertung von 4,2 und das spricht eigentlich sogar für den Film tatsächlich.
Okay.
Genau. Und dann, klar, ich bin auch so ein bisschen noch in einem Marvel-Zeug drin, weil du das erwähnt hast, Markus, aber bei mir ist es dann eher weniger die Filme, sondern ich gucke momentan, okay, ich gucke zwei Sachen aktuell. Einmal Daredevil, gucke ich die Serie.
Keine Spoiler, ich habe auch ruhig die Serie.
Macht sehr viel Spaß, tatsächlich. Also Daredevil fand ich ja auch immer mitunter eines der besten Produkte, abgesehen von den Avengers-Filmen, den großen. Und dann gucke ich noch The Boys, die letzte Staffel. Und da freue ich mich megamäßig drauf, weil morgen kommt die letzte Folge raus, also zum Aufnahmezeitpunkt am 20. Mai kommt die letzte Folge raus und die Serie ist ja schon komplett woanders hingegangen als die Comics. Ich habe ja tatsächlich alle Comics gelesen. Also ich habe keine Ahnung, wie sie das morgen auflösen wollen. Ich habe schon einige Sachen gehört, wie sie, also angebliche Leaks. Wenn das so passiert, okay, kann ich mit leben. Aber die letzte Folge fand ich schon, also es ist ja konsequent so ein bisschen. Diese Welt ist halt, wie die Boys funktioniert, ist ja schon so eine Arschlochwelt. Also das ist nichts, was in dieser Welt passiert, bleibt ohne Folgen oder, ja, also, ja, so im Endeffekt. Dementsprechend, so die letzte Folge, die ich jetzt gesehen habe, die hat mich auch ein bisschen abgefuckt, nachdem was passiert ist, aber im Umfeld oder in der Logik, wie diese Serie funktioniert, ist das schon durchaus sinnig. So. Dementsprechend, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie morgen hier The Boys zu Ende gehen wird. Also es ist auch definitiv die letzte Folge, haben sie auch schon gesagt, also wird nichts mehr nachgezogen werden.
Vielleicht müssen wir so eine Special-Episode machen, weil die Serie war schon sehr gut, fand ich.
Ja, aber hat ja nichts mit Horror zu tun.
Ja, egal.
Es ist halt Gore. Ich weiß nicht, es ist halt Gore, aber halt kein Horror.
Ja, ich habe keine einzige Folge dieser Serie bisher gesehen.
Also ich fand sie wirklich gut, aber ich verstehe es auch, dass Leute sie halt nicht leiden können.
Ich weiß es nicht. Ich habe nur Ausschnitte gesehen und dachte mir, hey, sieht ganz lustig aus und hab's dann wieder vergessen.
Es ist halt eine reine Persiflage und Satire auf aktuelle politische Geschehnisse der letzten 5-6 Jahre und so. Also, es ist schon gut. Also ich glaube, du musst dir wirklich mal so die ersten paar Folgen angucken und dann können wir mal drüber reden, ob dir das taugt.
Ja, machen wir.
Genau, aber so viel dazu und ja, ansonsten habe ich natürlich jetzt nochmal zuletzt Sinners gesehen. Das ist ja das große Thema heute von uns. Und bevor wir da mal in dieses Thema einsteigen, Jen, wie hieß denn nochmal der Film, den du uns empfohlen hast? War das Trailer Park Zombies?
Ah, Trailer Park of Terror.
Das ist noch ein Film, den müssen wir uns noch angucken. Der wird auch noch in nächster Zeit kommen. Den hatten wir ja schon mal, glaube ich, erwähnt. Aber Trailer Park of Terror, der wird auch nochmal hier irgendwann besprochen. So, aber jetzt geht's um Sinners, Vampirfilm, den ich so tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Wie war das denn für euch? War das für euch klar, dass das halt direkt so ein krasser Horrorfilm wird? Weil der erste Trailer war ja nicht so wirklich in die Richtung gehend, wenn ich mich da richtig entsinne.
Voll nicht. Ich hatte den auch null auf dem Schirm. Echt? Null. Nee, gar nicht.
Okay.
Ich hatte die Werbeplakate gesehen, diese englischsprachigen Werbeplakate. Und die haben ja immer nur gezeigt, einen der Hauptdarsteller oder einen der Nebendarsteller der spielt den oder sowas, wo dann da stand, Omar Benson Miller spielt hier Cornbread oder sowas. Und dann stand unten drunter nur, We are all sinners. Und dann waren da so ein paar Gestalten drauf und Häuser. Und ich wusste nicht, worum es in diesem Film geht. Mhm. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Bis es dann zur Oscar-Verleihung kam und dieser Film so heftig abgesahnt hat, dass ich dann gesagt habe, okay, das könnte man doch mal schauen. Und dann kam er irgendwann einfach auf Sky. Und da habe ich ihn dann einfach mal geguckt.
Genau.
Und war fett überrascht, wie gut der doch war.
Ich fand es halt auch mal cool, dass es wieder mal ein Horrorfilm war, der auch wirklich mal bei den Oscars auch entsprechend berücksichtigt worden ist.
Ja.
Das stimmt, ja.
Hat er sogar 16 Nominierungen gehabt.
Das ist richtig krass.
Der Film hat so viele Awards bekommen. Ich habe durchgezählt, der hat alleine 53 Awards bekommen. Mhm. Da sind die Nominierungen nicht mit eingerechnet. Also nicht nur bei den Oscars, da gibt es ja gar keine 53. Aber allgemein, von Emmys über Golden Globes, über People's Choice Awards, BAFTAs, der hat alles abgeräumt.
Ja. Hat, glaube ich, aber nicht den Oscar für den besten Film gewonnen. Aber trotzdem, Michael B. Jordan, den Hauptdarsteller, ich finde den ja richtig gut. Ich glaube, den habe ich das erste Mal bei Creed so richtig wahrgenommen, auch wenn er vorher, glaube ich, Fantastic Four gemacht hat oder danach, ich weiß es nicht mehr. Aber ich finde, der hat sich so megamäßig gepusht. Und ganz ehrlich, Jen, mal kurz nochmal einen Ausflug zu Marvel. Ich hätte ihn so gerne als Nachfolger von Chadwick Boseman als Black Panther gesehen. Das Blöde ist halt nur, dass er Warmonger halt gespielt hat und tot ist. So.
Ja.
Naja.
Dann.
Ja, man kann nicht alles haben. Marvel ist auch dafür bekannt, Charaktere wiederzubeleben und vielleicht finden sie ja einen Weg, ihn zurückzuholen.
Ja, sonst What If einfach ist, Fanfiction ist ja lesen, Black, Leute.
Fanfiction. What If ist ja ein Black Panther. What If ist ja Black Panther. Nee, ja. Der, wie dem auch sei, also der Film, ich rezitiere gerne mal kurz den Plot, wenn ihr das möchtet. Ja. Der Film spielt 1932, also halt mitten in der Zeit, also 1932 in den USA, mitten in der Zeit, in dem halt diese Rassenkriege in Anführungszeichen nach wie vor ein großes Thema gewesen sind, vor allem in den Südstaaten. Und wir verfolgen sozusagen die Handlung aus der Perspektive der beiden World War I Veteranen, Elijah Smoke und Elijah Stack Moore, sind zwei Personen, die beide von Michael B. Jordan gespielt werden und beide halt auch unterschiedlich und trotzdem sehr, sehr gut, also gefällt mir sehr cool. Und sie kommen nach 7 Jahren, nachdem sie in Chicago für den Mob gearbeitet haben, also sprich für die Chicago Mafia, kommen sie zurück nach Clarksville in Mississippi und wollen hier so ein bisschen was aufbauen. Haben sich auch dementsprechend eine verlassene Sägemühle von so einem weißen, ja, Besitzer abgekauft und planen da halt wirklich so einen Juke-Joint draus zu machen, also so eine Anlaufstelle für die schwarze Community oder für die People of Color, muss man dazu sagen. Es waren ja nicht nur die Schwarzen, die damals so Probleme mit der weißen Bevölkerung hatte, sondern auch viele Chinesen und Asiaten im Allgemeinen. Die wurden ja generell von der weißen Bevölkerung unterdrückt. Und die Jungs wollten halt eine Anlaufstelle nur für die schwarze Community schaffen und dementsprechend haben sie sich diese Lokalität gekauft und wollten daraus einen Juke-Joint machen. Das bedeutet wirklich so eine Musik- wie nennt man es, eine Club, eine Bar wird man das nennen, wo halt wirklich eine Plattform für die schwarze Community gestellt wird. So, und ja, es läuft halt eigentlich alles ganz gut. Viele, viele kommen zusammen und es wird dann auch ein cooler Abend. Also so die erste Dreiviertelstunde, Stunde, hast du ja auch gemeint, Jen, das fühlt sich halt irgendwie komisch an, aber irgendwie ist es halt einfach nur so ein Bluesfilm, wo es über Blues und Musik geht und natürlich diese Rassenunterschiede. Ja, und dann nach 1,5 Stunden oder beziehungsweise sobald dann ein paar weiße Leute da an der Tür klopfen, fängt die Kacke so richtig an zu dampfen, weil sich schnell herausstellt, oh fuck, im Mississippi sind die Vampire los. Und ja, dementsprechend entspinnt sich so eine kleine Siege-Situation. Es sind noch ein paar von den Leuten am Leben und die sitzen halt alle in der Scheune fest und müssen sich halt gegen diese gegen diese Vampire erwehren. Und ja, das ist so dann im Endeffekt die Krux der Geschichte.
Ja, was ich bei dem Film anmerken möchte, du hast ja gesagt, er spielt im Jahr 1932 und ich finde es unglaublich, einen unglaublich klugen Schachzug, dass hier eben das Jahr 1932 gewählt wurde. Denn es ist ja ein Ryan Coogler-Film und wir wissen ja, Ryan Coogler setzt sehr viel auf schwarze Repräsentation, schwarze Geschichte und Awareness in seinen Filmen, was das Schicksal der schwarzen Bevölkerung eben angeht. Und um da mal so einen kleinen Hintergrund zu geben, ist es auch ganz wichtig, dass es eben genau 1932 spielt. Denn wir hatten ja 1918 das Ende des Ersten Weltkrieges und viele schwarze Soldaten sind dann eben wieder zurückgekommen in die USA. Und wurden dort, nachdem sie eben die Kameraden der anderen, der weißen Soldaten waren, wurden sie dort eben mit einem krassen Rassismus konfrontiert, der dort geherrscht hat. Das hat dann auch zum Beispiel 1919 im Red Summer, wo es in dutzenden Städten Race Riots ausgebrochen sind, also Auseinandersetzungen zwischen der schwarzen und der weißen Bevölkerung, gegipfelt und es kam zu Arbeitsverboten und Ausschlüssen aus Organisationen. Ich meine, die Sklaverei war lange vorbei, die durfte offiziell nicht mehr stattfinden, aber in den Südstaaten ist es ja trotzdem dazu gekommen, dass die weiterhin auf den Plantagen gelebt haben und abhängig waren von ihren Arbeitgebern, sagen wir jetzt mal so. Und das hat halt viele dieser militärisch ausgebildeten, disziplinierten Soldaten dann in die Hände von mafiösen Organisationen gebracht. Also im Film wird ja auch Al Capone und Chicago immer wieder erwähnt, was ja auch so ein bisschen der Hintergrund der beiden ist. Ne? Und dann haben wir eben 32 ändert sich das alles so ein bisschen. Die USA gehen auf einen brutalen Kapitalismuskurs mit dem New Deal von Roosevelt. Und Capone saß zu dem Zeitpunkt dann schon im Gefängnis und es kamen dann andere Leute wie Frank Nitti und so weiter hoch. Also es ist wirklich so, dieser Film spielt an einem unglaublichen Wendepunkt in der amerikanischen Geschichte und auch für die schwarze Bevölkerung. Aber das zeigt er wirklich sehr, sehr gut, wie wichtig das alles da ist. Und auch das ganze Leben, die verschiedenen Straßenseiten, auf denen die Geschäfte für die Weißen sind, auf denen die Geschäfte für die Schwarzen sind, das ist mir auch erst beim zweiten Mal schauen aufgefallen, dass die dann da auf die andere Straßenseite gehen und dann auf einmal sind in den Geschäften nur noch weiße Leute.
Das ist
und dann
mir geht gar nicht sie direkt wieder aufgefallen.
Rüber und dann sind da wieder schwarze Leute. Also das ist so, der Film ist wirklich gut in seinen Details und in der im historischen Kontext der Zeit. Das wollte ich nur mal kurz einwerfen, weil das hat mich sehr beeindruckt.
Aber es ist ja nicht nur dieser historische Kontext, sondern es ist ja auch der gegenwärtige Kontext. Weil, guck mal jetzt in die amerikanischen oder auf die amerikanische Landschaft rüber, also diese Thematik mit dem Rassismus, der ist ja durch die, ich sag's jetzt einfach, wie es ist, durch die Trump-Regierung ja nochmal so krass salonfähig gemacht worden, dass, dass halt so ein Film, der eigentlich auf eine Zeit abspielt, die wir vermeintlich schon lange hinter uns gelassen haben, eigentlich aktueller denn je erscheint. Und deshalb macht es den Film auch nochmal so brisant und auch gut tatsächlich. Weil es ist natürlich klar ein Horrorfilm, aber es ist natürlich auch ein Stück Zeitgeschichte, das halt einfach in, also ein modernes Stück Zeitgeschichte, das in ein historisches Gewand verpackt wird und dementsprechend einfach zeitlos daherkommt.
Ja. Das ist wirklich, also das war auch wirklich der absolute Pluspunkt in diesem Film. Mir hat das so sehr gefallen und auch, es wurden so viele Klischees mit benutzt, wie zum Beispiel die Klapperschlange in den Kisten drin und so weiter. Das ist was immer wieder erzählt wurde in Mississippi, dass man da auf Klapperschlangen aufpassen muss und was weiß ich alles. Also da gab es wirklich sehr, sehr viel.
Ja, und ansonsten ist es halt es ist halt trotzdem so eine krasse Vermischung aus der Gegenwart und der Vergangenheit zum Beispiel, weil wir spielen 1932 und irgendwann kriegst du innerhalb des Films so einen kleinen Ausblick auf die Zukunft, als dann plötzlich anstatt einem Banjo oder einer Akustikgitarre jemand plötzlich so mit einer richtigen Rockgitarre oder mit elektrischen Gitarre da rumsteht. Und das ist eigentlich schon ganz lustig, weil du denkst, wo kommt das denn her? Aber im Endeffekt ist es wirklich so ein Ausblick auf die Zukunft. Dass halt vor allem die schwarze Bevölkerung sich viel durch die Musik halt auch Befreiung verschafft hat.
Ja, und das ist auch es ist halt auch ein Querschnitt durch afrikanische Musik, durch die afrikanische Kultur. Denn wir haben da traditionelle Tänzer, wir haben da Blues dabei, natürlich die
vor allem Blues, Rock, muss man sagen.
Genau, vor allem Blues.
Die Musik war richtig gut.
Die Musik ist einer der absolut. Also diese 2-Minuten-Sequenz, wenn die Musik losgeht in der Halle, wenn Sammy, also Preacher Boy, anfängt zu singen, dieses Ritual praktisch, das da stattfindet, das war das absolute Highlight dieses Films. Obwohl ich sagen muss, dass ich auch später die Rendition von Rocky Road to Dublin von Remy draußen auch wunderbar fand.
Ja. Was aber auch ganz cool ist, weil der Vampir, also sprich die Hauptgefahr, die dann später von den Vampiren ausgeht, der anführende Vampir ist tatsächlich ein irischer Vampir. Also er kommt aus Irland und dann wird halt auch draußen vor der Tür, weil, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, die Vampire können nicht einfach so durch die Tür gehen. Das ist nämlich sehr lustig, weil egal welchen Vampirfilm du schaust, egal ob es Dracula ist, Nosferatu, jede Art von Vampir hat so seine eigene, wie sagt man das, Regeln. Zum Beispiel. Also der eine kann kein Sonnenlicht ab, der andere stirbt nur, wenn man ihm ein Herz, einen Pflock reinrammt und dann noch den Kopf abtrennt oder dann den Körper verbrennt und sowas. Und bei Sinners war es ja so, dass die Vampire nicht ins Haus können oder nicht in die Scheune können, solange sie nicht offiziell eingeladen worden sind. Das ist ja auch
so eine klassische Vampirregel.
Genau, das ist eine klassische Vampirregel, aber die halt in den letzten Jahren, die habe ich schon sehr lange nicht mehr erlebt, weil ich habe zum Beispiel den letzten großen Vampirfilm, den ich gesehen habe, war es Nosferatu, der halt einfach durchs Fenster schwebt und sagt, ich werde dich nehmen. In russischem Dialekt halt, nicht französisch, sorry.
Woran ist das?
Du hast ja tatsächlich auch relativ häufig in diesen moderneren Horrorfilmen, wo Vampire drin vorkommen, dass es irgendwie heißt, so ja, der Glaube in die Dinge selbst ist irgendwie das, was die dann schwächt. Also wenn du daran glaubst, dass irgendwie ein Kruzifix halt den Vampir schwächt, dann tut's das auch oder so. Mhm. Aber da waren ja wirklich total die klassischen Regeln mit Sonnenlicht und dem Pflock durchs Herz und sie können nicht rein, wenn sie nicht eingeladen werden. Das fand ich richtig nice.
Knoblauch war auch.
Ja, stimmt, Knoblauch hatten wir auch. Genau. Also das war richtig nice, dass sie das mal wieder aufgegriffen haben und auch gut umgesetzt haben, fand ich. Jetzt nicht so cheap irgendwie gemacht oder so.
Genau. Ja, der Film ist sehr konsistent, was die Vampirregeln angeht. Also er benutzt wirklich diese ganzen klassischen Topoi, die man da hat. Der Vampir muss eingeladen werden, er hat den Knoblauch, er wird gepfählt, Sonnenlicht verbrennt ihn. Aber scheinbar auch nicht so tödlich an manchen Stellen, kommt wohl drauf an, wie stark der Vampir ist. Denn das erste Mal, wenn wir Remick sehen, ist er natürlich komplett verbrannt, weil er in der Sonne von diesen Indianern, von diesen Chakta Native Americans eben gejagt wurde. Es bleibt da aber sehr konsistent. Und ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, das ist ein bisschen ein Remake von From Dusk Till Dawn.
Ja, oh mein Gott,
das habe ich sehr oft gehört. Das habe ich tatsächlich sehr oft gehört.
So, okay, wir sind jetzt hier in der Bar, in From Dusk Till Dawn ist natürlich ein Stripclub, und wir müssen jetzt die Nacht überstehen, während wir von Vampiren belagert werden, während es die Vampirregeln aus Salem Slot benutzt hat von Stephen King, also das ja der letzte moderne Vampirfilm war, der eben diese Regeln benutzt hat irgendwie. Er rennt schon wieder weg.
Er geht schon wieder. Wir machen demnächst so einen Counter, so wie oft steht Flo auf heute in diesem Podcast.
Bei drei. Ja, also das hat mir wirklich sehr gefallen. Ich fand die Vampir-Lore da drin, die war sehr stark gehandelt. Also das war klasse.
Ja, um mich kurz zu verteidigen, meine Katze hat jetzt habe ich nämlich rausgefunden, was meine Katze macht. Die hat nämlich angefangen, das Toastbrot aufzukratzen und jetzt habe ich es endlich entdeckt. Deshalb habe ich das kurz weggemacht. Aber ja, natürlich. Also es ist eine Kombination aus vielen Vampir-Elementen. Und ich fand's halt auch ganz cool, du hast ja auch gerade hier Remick erwähnt, den Darsteller ist ja Jack O'Connell, den ich ja als Jimmy Crystal das letzte Mal im Kino gesehen habe. Stimmt, okay, hier, Jimmy Crystal hier bei The Bone Temple, also 20 Years Later. Und den fand ich tatsächlich sehr gut in der Rolle und er hat mir auch als Remick gefallen, auch wenn sein Dialekt nicht da gewesen ist. Also der Dialekt, den er als Jimmy Crystal in 20 Years Later Bone Temple hatte, fand ich super gut, hat sehr gut gepasst. Aber ja, war auch super und ich find's halt auch ganz cool, diese Darstellung von Vampiren zum Beispiel. Als der Vampir, beziehungsweise Hailee Steinfeld, als Mary, also Jacks Ex-Girlfriend, sich kurz auf den Weg gemacht hat, irgendwas zu holen, was zu organisieren, ist sie ja dann auf Remick und zwei seiner Anhänger getroffen, die ja davor eigentlich versucht hatten, in diesen Schuppen reinzukommen. Und wenn man das nicht wusste, dass die Vampire sein werden, weil die gesagt haben, hey, wir wollen einfach nur rein, wir haben Geld, wir wollen Party machen, so im Endeffekt, ja, sorry, aber ihr seid weiß, so im Endeffekt. Also war halt im Endeffekt so diese klassische Rassenspannung, sag ich jetzt mal. Aber nachdem das halt klar war, dass das halt Vampire waren, war es umso cooler, dass sie die nicht reingelassen haben.
Ja, es hatte ihnen im ersten Moment auch so ein bisschen das Fell gerettet.
Mhm.
Aber ich bin immer noch unglaublich beeindruckt von Jack O'Connell, wie gut er ihn gespielt hat. Also der Akzent war aber an einigen Stellen da, als sie zum Beispiel mit Sammy gebetet hat, als dieser dann das Glaubensbekenntnis gesagt hat und dann hörst du ein Thy will be done und sowas, wo man sich dann denkt, er ist doch ihre. das war schon ganz schön. Oder halt eben als er Rocky Road to Dublin gesungen hat. Was ich aber ein bisschen schade fand, ist, dass dieses, am Anfang des Filmes wird ja direkt von diesen Griots gesprochen, diese afrikanischen Sänger, Dichter und Lehrer, die praktisch durch ihren Gesang und ihre Dichtkunst so traditionelles Wissen weitergeben und auch so eine Verbindung in die Geisterwelt zu den Ahnen herstellen und so weiter. Das hat man ja gesehen, an der Stelle, als Preacher Boy dann anfängt zu singen, dass genau das eben passiert ist. Deswegen auch diese Bilder aus der
Gitarre,
Zukunft.
Genau.
Genau, und diese Bilder aus der Vergangenheit. Ich fand es ein bisschen schade, dass man außen vor gelassen hat, dass Remick auch einer ist aus Irland. Denn die haben das auch in der irischen Lore. Die heißen, glaube ich, Fies oder so, wie ich irgendwas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und deswegen war er dann auch so dieser Sänger, der das praktisch verbunden hat, diese Verbindung zu den Ahnen. Das ist ein bisschen außen vor geblieben, was ich etwas schade fand. Aber das war auch wirklich der einzige Negativpunkt, den ich an dem Film hatte, dass er es nicht ganz ausgenutzt hat, was er mit der Lore hätte machen können.
Ja, aber es wurde halt auch sehr viel Hintergrund, was heißt Hintergrund? Es wurde aber auch sehr viele Elemente aus dieser afrikanischen Kultur noch mit eingeflossen. Zum Beispiel, jetzt muss ich kurz nachgucken, weil ich möchte das nicht falsch sagen, weil ich das sehr interessant fand, weil ich dann nicht wusste, was das überhaupt ist. Und zwar Gibt es auch Annie, ist, glaube ich, eine der älteren Personen, die, glaube ich, die Zwillinge aufgezogen hat oder mit aufgezogen hat oder auf sie aufgepasst hat. Und sie benutzt, ich habe das nochmal nachgucken müssen, sie benutzt nämlich Hoodoo.
Ja.
Hoodoo und nicht, man könnte jetzt meinen Voodoo, nee, Hoodoo tatsächlich. Hoodoo ist im Gegensatz, aus heutiger Sicht, Gegensatz zu Voodoo, keine Religion an sich, sondern eher so ein Volksglaube, wo verschiedene Praktiken zusammengebracht werden. Der, glaube ich, mehr positiven Aspekte haben soll als Voodoo, weil Voodoo wiederum ja eher so diese negative Verzauberung hat und ich mache aus dir einen Zombie etc. Aber da bin ich ein kompletter Laie, das kann ich jetzt nicht wirklich großartig widerspiegeln, aber ich fand es halt lustig, dass es halt Hoodoo und nicht Voodoo ist. Das habe ich zuvor in meinem ganzen Leben noch nie gehört.
Ich war auch verwirrt. Ich dachte erst, das wäre irgendwie falsch oder so. Mhm. Aber ich kannte das auch gar nicht. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, genau. Aber das ist halt der Unterschied. Voodoo ist irgendwie so diese. Aber es man muss sagen, es ist lokal sehr eng beieinander. Also es ist beides in Mississippi,
mhm,
und Louisiana, also in den Südstaaten. Immer wenn ich an diese Staaten denke, denke ich, boah, 90% Luftfeuchtigkeit, ich fange von hier schon an zu schwitzen.
Und Alligatoren.
Und Alligatoren, ja, genau. Aber es ist beides dort halt vertreten. Aber Hoodoo ist, genau, das ist eher so eine Praxis, auch der Weissagerei. Wir sehen es ja auch im Film, also sie legt ja Knochen, um die Zukunft vorauszusehen und so weiter. Also, und auch Zaubertränke werden da gemacht. Also es ist praktisch das, was wir hier als Hexerei bezeichnen würden.
Mhm.
Während Voodoo ja dann wirklich so auch sehr negativ konnotiert ist. Vor allem durch zeitgenössische Geschichten damals, muss man dazu sagen.
Genau. Ja, aber mit voranschreitender Spieldauer geschieht halt auch das, was halt passiert, weil sie können halt nicht die ganze Zeit in ihrem Shack, also in ihrer Sägemühle sich da verstecken, und es kommt halt, wie es kommen muss, und Grace, eine der asiatischen Personen, die in dem Haus anwesend sind, wird halt so in Rage versetzt, weil die ja ihren Mann haben, und also die Vampire haben ihren Mann geturnt und drohen dann ihr, dass sie sich um die Kinder kümmern würden und mit den Kindern halt Dinge anstellen würden, die man sich nicht auszusprechen traut. Und sie schreit dann halt, kommt rein, dann zeigen wir euch, was wir können. Und dann, ja, passiert es halt, wie es passieren muss. Es kommt halt zum riesigen Gemetzel im Endeffekt, an dessen Ende glücklicherweise Smoke übrig bleibt. Also Smoke ist der Einzige, der wirklich noch so hier da mit dem Leben davonkommt. Er hat es halt noch geschafft, vorher Sammy nach Hause zu schicken. Also den Preacher's Son. Preacher's Son? Genau. Also
Preacher
Sohn,
Boy.
Preacher Boy, danke schön, den Preacher Boy. Ja. Also der Sohn von dem Prediger noch nach Hause zu schicken, der halt auch unbeschadet da ankommt. Und damit beginnt ja auch der Film, dass er halt in diese Kirche reinläuft mit einer zerbrochenen Gitarre, ehe wir dann wirklich erfahren, was eigentlich in dem Film passiert ist. Und dann stellt sich aber auch wieder heraus, dass der Typ, von dem er das Gebäude gekauft hat, auch so ein verkappter Clan-Mitglied, also ein verkapptes Clan-Mitglied ist, also vom Kuckucks-Clan. Und die wollen dann natürlich hier die Leute, die halt umgenietet wurden, hier ausrauben, die Sachen an sich bringen. Und das hat er überhaupt nicht. Er hat auch nochmal eine Tommy-Gun ausgegraben und mäht dann halt sozusagen diese ganzen weißen Rassisten über den Haufen, wird halt dabei selbst verletzt. Und sieht halt, bevor er stirbt, noch seine Verlobte, war das? Nee, seine große Liebe auf jeden Fall.
Die Annie, ja, genau.
Genau, Annie sieht er dann nochmal mit dem Kind im Arm und dann stirbt er tatsächlich. Nachdem aber zuvor, das habe ich jetzt ganz vergessen, aber zuvor werden natürlich die Vampire noch auf die Bretter geschickt. Also da haben sie Glück, dass die Sonne gerade anfängt zu scheinen.
Nicht alle Vampire.
Ja, nicht alle Vampire, denn
zwei sind weggekommen, ja.
Wir müssen natürlich spoilern, denn der Film endet nicht 1932, sondern wir springen tatsächlich ein paar Jahrzehnte in die Zukunft, da Sammy ja überlebt hat. Und wir springen ins Jahr 1992 und Sammy ist tatsächlich zu einem erfolgreichen Musiker geworden, zu einem Blues-Musiker, wie man es ja auch schon eventuell angedeutet in der Handlung gesehen hat. Ja, und dann sitzt er halt in seiner Bluesbar, bekommt die Info, hey, hier haben ein paar Leute Geld gezahlt, die würden nicht gerne sehen, dürfen die reinkommen? Ja, und dann kommen da welche rein und dann sind es tatsächlich nicht Smoke, sondern der andere.
Stack
und
Mary.
Ja.
Das war so crazy.
Sind zu Vampiren geworden tatsächlich.
Und greifen ihn aber nicht an, weil Stack seinem Bruder versprochen hat, dass er Sammy in Ruhe lässt.
Ja. Ich habe aber tatsächlich, als ich die zwei auch gesehen habe, habe ich irgendwie so ein bisschen diese Hoffnung gehabt, dass es halt keine Arschloch-Vampire geworden sind. Dass sie halt irgendwie nur das halt machen mussten, um zu überleben, aber halt nicht einfach durch die Gegend reißen und halt Leute turnen ohne Ende. Da hatte ich die Hoffnung so ein bisschen. Und sie sahen ja auch ziemlich fresh aus.
Ja, also das war so der
Drip war real.
Ja. Der 90er Hip-Hop-Style, den sie da anhatten, war schon sehr, 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 sehr stark. Als er mega da reinkam mit seinem Regenbogenpulli und ja, dem Schlagring mit dem fetten Stack in Deutsch, in Gold drauf, die Sonnenbrille.
Die Sonnenbrille war halt so das Ding für mich.
Und die Frisur, also es war alles so Fresh Prince of Bel-Air-Style.
Aber
so
ein 10-mal cooler, ganz ehrlich. Also Michael B. Jordan, der sieht schon, also, aber auch Mary, die beide sehen halt, die sahen halt wirklich richtig gut aus in ihren Klamotten.
Ja, das muss man einfach sagen.
Mhm. Ja, und dann war halt natürlich aber auch so die Frage von Sammy tatsächlich, alles bis zu diesem Zeitpunkt, was an diesem Tag passiert ist, ob er das als besten tollen Tag bezeichnen würde. Und er meinte, hey, für ihn, also Stack hat dann gemeint, hey, für ihn war es so der schönste Tag seines Lebens. Das war das letzte Mal, dass er seinen Bruder gesehen hat, und es war das letzte Mal, dass er die Sonne gesehen hat und sich das letzte Mal richtig frei gefühlt hat.
Genau, das ist das Wichtige, wie sie gesagt haben, für ein paar Stunden waren wir frei. Und das ist auch so wahrscheinlich, meiner Meinung nach war das die Message des Filmes. Denn wir haben ja schon über Kugler und so weiter gesprochen, aber das ist so dieses Ding, selbst bis in die 90er, selbst bis heute.
Ja, bis heute tatsächlich.
Gibt es keine wirkliche Freiheit für Schwarze in vielen Bereichen. Die kämpfen immer noch mit krassen Vorurteilen, besonders in den USA, und es wird halt wieder schlimmer. Die ganze Geschichte wiederholt sich halt eben momentan unter diesem neofaschistischen Regime. Und das nochmal zu verdeutlichen, war wirklich so die Kirsche auf der Torte.
Ja.
War auf jeden Fall ein sehr emotionales Ende, ey. Boah. Das hat mich richtig mitgenommen.
Ich muss aber sagen, dass dieser Film noch sehr viele Easter Eggs beinhaltet hat, die man so während des Schauens gar nicht mitbekommen hat. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel mal auf Spotify den Soundtrack angeschaut habt.
Nee, bisher noch nicht.
Nein.
Der Spotify-Soundtrack hat als Cover einen Zeitungsausschnitt von einem Schiff, das 1911 von Irland in die USA gekommen ist. Und höchstwahrscheinlich das Schiff war, mit dem Remick in die USA gekommen ist. 20 Jahre bevor der Film gestartet hat. Und der muss wohl dann auch aus dem Osten, also aus New York, aus der Richtung gekommen sein. Was auch die Native Americans erklärt, die ihn gejagt haben. Die müssen ihn lange gejagt haben, denn diese Choctaw-Indianer, die ist da, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche.
Chakotah? So nee.
Oder könnte es sein?
Oh, ja, ich möchte aber auch nichts. Choctaw? Ich möchte nichts Falsches sagen, tatsächlich.
Ja, also es ist, Entschuldigung fürs Butchern dieses Namens. Die gibt es nicht im Mississippi. Die gibt es nicht im Mississippi-Delta oder sonst wo. Die gibt es weiter im Osten. Die sind etwas westlich von New York angesiedelt gewesen. Und die müssen den bis dorthin gejagt haben, tatsächlich.
Ich habe mal gerade geguckt, tatsächlich. Also laut die Aussprache Choctaw, ich kann es aber auch, ist egal. Die sind tatsächlich historically based in what is now Louisiana, Mississippi and Alabama.
Ah, okay, dann sind die doch da, tatsächlich. Okay, weil meine Info war, dass die nicht von dort kommen.
Mhm.
Ja, okay.
Ja, aber die haben du, ganz ehrlich, da kann ja trotzdem durch drei Staaten gejagt werden, so.
Da, ja, das ist kein Problem. Und ich fand das auch sehr interessant, als ich überlegt habe, wie alt Remick denn überhaupt ist. Denn man merkt ja, dass er so eine Art Obervampir ist. Denn seine Augen leuchten ja rot. Während die alle anderen Vampire ja weiß leuchten oder so ein hellblau haben.
Stimmt, oh jo.
Und an der Stelle, als Sammy anfängt zu beten Und er betet mit, sagt er, ich erinnere mich an diese Worte, die kamen von den Leuten, die uns unterdrückt haben. So, und jetzt ist die Überlegung, ist das ein, weil er ein Vampir ist und die haben dieses gemeinsame Bewusstsein und die gemeinsamen Erinnerungen, oder liegt es daran, dass er wirklich dabei war, als das im 16. Jahrhundert passiert ist? Denn wir haben ja Irland, das katholiziert wurde, hauptsächlich durch St. Patrick, und dann später eben durch englische Okkupation,
War das so früh?
Im 5. Jahrhundert wurde Irland katholiziert.
Ah, okay.
Ja, auf jeden Fall wurde missioniert.
Markus ist unser History-Wikipedia.
Ist er ja auch.
Ja.
Und dann im 16. Jahrhundert kam es eben zu diesen Aufeinandertreffen zwischen Reformatoren, also was wir heute als evangelisch bezeichnen, und eben den Katholiken, die es dort gab. Die wurden ja auch dann vertrieben, praktisch. Und wurden dann auch als Sklaven, also die ersten Sklaven in den USA oder auf den amerikanischen Inseln waren ja eben weiße Iren, die halt nicht als Versklavte gehalten wurden, sondern das war dieses Indentured Labor, dass man dann, Indentured Servitude, dass man dann nach einigen Jahren wieder freigekommen wurde. Und was ich dann wieder interessant fand, war, dass zum Beispiel bei der Great Famine der Iren, als denen die Nahrungsmittel ausgingen, die genau von diesen Native Americans stammen, von dem er gejagt wird, wurde denen geholfen. Also das ist alles so eine, ich glaube, die Lore dahinter,
Delta-Ebene, ey.
Ja,
es hat krass. Wahrscheinlich noch 10 andere Ebenen irgendwie, die da ineinander spielen. Also das ist so gut durchdacht alles.
Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass genau das, was du gesagt hast, ich glaube, es wurde auch im Film erwähnt, dass sobald einer von ihm in dieses Kollektiv aufgenommen wurde, in dieses Vampir-Kollektiv, dass auch dessen Erinnerungen in sich aufsog.
Ja, die scheren irgendwie die Erinnerungen von allen. Der eine konnte ja auch dann Chinesisch, meine ich, wäre das gewesen, reden. Ja. Das
genau.
War richtig spannend, ja.
Das habe ich vergessen. Das war noch so eine Stelle, wo ich meine Freundin fragen wollte, ob das wirklich korrekt ausgesprochen wurde und alles.
Ja, musst du das nächste Mal machen. Nochmal zusammen gucken.
Nee, tatsächlich werde ich den Film auch mal mit ihr zusammen schauen, weil genau diese Thematik es halt war, diese Unterdrückung von den POCs, dass das halt durch die weiße Bevölkerung ist ja halt auch, weil das fand ich auch ganz gut interessant, weil natürlich ist es hauptsächlich auf diese schwarze Bevölkerung nicht gemünzt, sondern wie sagt man denn, es bezieht sich hauptsächlich auf diese Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung, aber durch diese mit Einbeziehung von Grace, also dieser Chinesin und ihrem Mann, siehst du halt auch nochmal, dass sich dieser Rassismus und diese Unterdrückung von andersfarbigen Menschen auch nicht nur auf Schwarze beschränkt hat, sondern wenn du weiß gewesen bist, hast du halt im Endeffekt die Nicht-Arschkarte gezogen, sozusagen in den Staaten.
Ja.
Tatsächlich waren die chinesischen Einwanderer aber auch ein Mittel der Weißen, um die Schwarzen arm zu halten. Denn wir sehen es ja
zum Beispiel früher.
Eisenbahnbau, und wir sehen es, in dem Film sehen wir es an den Ladenbetreibern, denn Schwarzen wurden keine Läden vermietet, die konnten kein Land besitzen oder sowas, also denen wurde nichts verkauft.
Ja, die wurden halt gegeneinander aufgerieben, aufgewiegelt.
Aber Chinesen konnte man das Land vermieten, und die haben dann ihre Läden dahingestellt und die Schwarzen haben bei denen eingekauft. Das heißt, das Geld aus den schwarzen Taschen ist am Ende wieder in weiße Taschen geflossen, weil es über diese chinesischen Mittelsmänner gelaufen ist. Und so wurde eine weitere Form der Ausbeutung eben etabliert, die dann, und das sieht man in dem Film halt auch. Also ich kann es nur wiederholen, das ist alles unglaublich gut durchdacht. Und Kugler hat sich da wirklich Gedanken gemacht. Aber man muss auch sagen, seine Familie stammt von dort. Also seine Familie mütterlicherseits ist aus Mississippi. Und ich denke, dass es da wahrscheinlich auch noch einige Zeitzeugen gab, die das einfach...
Also es gibt wenige Regisseure, wo ich sage, wenn die eine Story oder eine Geschichte durch einen Film erzählen wollen, die halt mehr als nur eine Geschichte ist, dann ist Ryan Coogler einer der Besten dafür, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Das ist wirklich ganz stark.
Alles, was der bisher angefasst hat, finde ich, ist immer so gut durchdacht, gerade vor allem jüngere Vergangenheit. Also da kann man sich echt nicht beschweren.
Ich muss sagen, bei dem Film fand ich auch richtig krass dieses Gefühl, wenn man zum Beispiel so ein Buch liest, und man stellt sich das wie einen Film vor. Mhm. Weil meistens ist ja, wenn jetzt eine Buchverfilmung da ist, der Film einfach nochmal anders als das Buch. Man merkt halt einfach, es ist ein Film, das Buch. Und ich fand, dieser Film war so, als würde man ein Buch lesen. Das war richtig krass gemacht irgendwie.
Inwiefern meinst du?
Ja, ich weiß nicht, das hatte nicht diesen, das hatte so einen anderen Pace irgendwie, so eine andere Erzählgeschwindigkeit, als wenn ich jetzt so einen normal standardtypischen Slasher oder so zum Beispiel gucke, wo ich weiß, okay, der geht jetzt, weiß nicht, 120 Minuten mhm. oder so. Und da habe ich in den ersten 10 Minuten schon mindestens einen Kill gesehen oder sowas. Und das habe ich euch ja auch geschrieben. So am Anfang, das hat sich so gezogen.
Ja, also es hat eine Geschichtenerzählung.
Genau. Die ersten 40, 50 Minuten, da dachte ich so, okay, wo ist denn jetzt der Horror in diesem Film? Also abgesehen von der ganzen zeitlichen Horror, was da abging. Mhm. Aber ne, also dieses Klassische, wo man sich denkt so, okay, wann passiert jetzt was? Wir haben 40, 50 Minuten rum. Jetzt muss aber was passieren.
Und dann also, fängt es aber auch an.
Genau, und dann geht es halt richtig los. Und
oh ja.
Genau nach 45 Minuten ungefähr kommt Remick das erste Mal und ja. Eben diese Jagd, wie er diese beiden Farmer da trifft. Die übrigens, der Bird, so hieß der, glaube ich, das ist der Neffe von dem Hogwood, der den beiden die Mühle verkauft hat.
Mhm. Also auch ein Clansman.
Genau, es ist auch ein Clansman und deswegen sieht man ja auch die Clan-Uniform im Hintergrund liegen, da ja. wo er sitzt.
Und die Art und Weise, wie sie ja auch auf die Schwarzen, die vorbeilaufen am Haus, glaube ich, blicken, verrät es ja auch schon. Also da ist ja, Bildsprache ist halt auch so groß in dem Film. Es muss nicht unbedingt immer irgendwas erzählt werden. Es reicht einfach auch schon, wenn man es entsprechend zeigt. Und das Szenebild in diesem Film ist so unglaublich gut in mancherlei Hinsicht. Da lohnt sich's wirklich. Das ist einer von den wenigen Filmen, wo ich wirklich sage, da lohnt sich's wirklich, den noch zwei oder dreimal zu schauen, um einfach wirklich halt solche kleine Sachen zu entdecken. Sei es mal eine Flagge im Hintergrund, sei es mal wirklich so die Art und Weise, wie eine Person sich bewegt, wie eine Person interagiert oder halt auch zum Beispiel diese Geschichte mit, hey, wir würden gerne bei euch in die Bar kommen, wir haben Kohle, wir haben Musik dabei. Die haben ja dann angefangen vor Smoke und Stack angefangen rumzuspielen mit Musik, so im Endeffekt. Und wenn du da nicht drauf achtest und dann erst so im Nachgang einfällst, ah, verdammt, stimmt, wenn die jetzt eingeladen worden wären oder reinzukommen, dann wäre wahrscheinlich die Kacke so richtig am Dampfen gewesen, aber sie sind ja nicht eingeladen worden. Und solche Kleinigkeiten sind halt auch so gut in diesem Film dargestellt worden, dass, ja, ich kann den einfach nur empfehlen. Also es ist tatsächlich mitunter einer der besten Horrorfilme, die ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Weil er einfach so intelligent ist.
Das ist ja auch sehr, sehr krass. Macht uns
sehr viel erst.
Okay. Was ich auch richtig krass fand, ich weiß nicht, ob das durchgängig beim Film war, da hatte ich jetzt nicht drauf geachtet, aber mir ist aufgefallen, dass die Farbe Blau sehr oft mit den guten Personen assoziiert war und Rot mit denen, die halt später zu Vampiren geworden sind. Weil zum Beispiel auch, wo Smoke und Stack zusammen standen, das ist jetzt ein fetter Spoiler übrigens, Leute. Ne?
Ja, wir haben ja eh schon gespoilert.
Ja.
Wir haben das Ende ja eh schon erzählt.
Ja, mit dem Coloring meine ich jetzt, falls irgendwer darauf achten will. Also sie stehen ja zusammen da am Wagen und der eine hat halt so rote Akzente und der andere hat halt so blaue Akzente in seinem Outfit. Und später ist es halt genauso, derjenige, der rote Akzente hat, ist ein Vampir geworden und der blauen keiner. Und hinterher in der Endszene, wo Sammy in der Bar sitzt und die beiden nochmal reinkommen, da ist bei den beiden so rotes Licht im Hintergrund, wenn man die sieht, und bei ihm ist blaues Licht im Hintergrund, wenn man ihn sieht.
Oh, das ist sehr gut. Das ist so gut.
Das war krass.
Aber genau das ist mir auch aufgefallen. Ich habe dann noch mal ein bisschen beim zweiten Mal noch mal hingeschaut. Und zum einen zu dem Punkt, den du gemacht hattest, Flo, dieses, es wird nicht alles gesagt, was man erfährt. Denn als die Mühle kaufen, sieht man, wie einer der Zwillinge sich runterbeugt und sich die Fußbodendielen anschaut. Und die Fußbodendielen sind blitzeblank geputzt. Das heißt, die wissen, dass das ein Slaughterhouse vom Clan ist. Das wissen die, als sie das Ding kaufen. Die wissen, dass der Ku Klux Klan dort Schwarze hingebracht hat, um sie zu ermorden. Und deswegen ist das alles so sauber geputzt. Ansonsten wäre das nämlich nicht so geputzt. Bei einer Mühle würden Holzspäne rumliegen oder sonst was, wenn das einfach so benutzt wurde. Aber das ist blitzeblank sauber. Das heißt, es muss sauber gemacht worden sein, aus dem Grund, dass dort irgendwas dreckig war. Und damit kann es eigentlich nur ein Slaughterhouse gewesen sein, wo die eben Lynchmorde gemacht haben. Aber das, was du gesagt hast, Jen, dieser ganze Film, der trieft vor Dualität. Also du hast immer Gegensätze. Mhm. Du hast Smoke und Stack. Der eine, der da seine Schiebermütze anhat und seinen adretten Anzug. Und dann der andere, der da seine Fedora anhat und die fetten Grills im Mund an manchen Stellen. Und der eine ist gut und böse, könnte man sagen. Oder einer ist vornehm und der andere ist eben der Gangster. Du hast halt dieses In der Musik hast du alleine diese Dualität, so von wegen, sie ist auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite ist sie halt sündhaft, wie es immer wieder von dem Preacher, von Sammys Vater gesagt wird. Du hast dieses Ding zwischen Gut und Böse, Schwarz und Weiß hier. Hier ist sogar umgedreht, die Schwarzen, also Schwarz ist gut, Weiß ist böse, denn die Weißen sind die Vampire. Während die Schwarzen einfach nur überleben wollen. Das sind die lasst sie in Ruhe und alles ist gut. Dann natürlich dieses Tag und Nacht, ne? Also wir haben eine Handlung, die am Tag spielt, wir haben eine Handlung, die in der Nacht spielt, die sich ja vollkommen unterscheidet. Also die ersten 45 Minuten sind am Tag, da passiert nichts. Das ist Worldbuilding, das ist Characterbuilding, das ist ein bisschen Storytelling. Und in der Nacht ist dann eben Action. Und das ist auch so wieder dieses Ding. Genau, kontemplativ ist am Anfang. Es wird über Trauer gesprochen, über Liebe und über die Vergangenheit. Dann hast du in der Nacht halt eben diesen Blutrausch, der da kommt. Du hast auch auf der einen Seite so eine spirituelle Welt mit diesen Griots und diesen
Hoodoo.
Diesem Hoodoo. Und dann hast du aber auch dieses, du hast einfach auch viel Sex in diesem Film.
Mhm.
Ja, irgendwie, also so das Weltlichste, was man und Sündhafteste, was man haben kann. Und das ist unfassbar gut gemacht. Also das diese Kontraste sind wirklich sehr stark, werden die da genutzt.
Ich find ihn einfach sehr gut und ich mag halt einfach dieses Storytelling, dieses Environmental Storytelling, was man vielleicht aus Videospielen her kennt, dass halt einfach vieles gezeigt wird und nicht einfach nur erzählt wird. Also Show, Don't Tell, das wird hier sehr gut vorangetrieben und auch die Charaktere, wie sie halt spielen, wie sie miteinander interagieren. Das ist on point, würde ich sagen. Ja. Und also ich kann wirklich jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörerinnen da draußen und alle drumherum einfach nur wirklich empfehlen, euch diesen Film anzuschauen. Mit Vorwissen und ohne Vorwissen, es funktioniert beides. Das eine anders gut als das andere. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, den man sich gerade in der gegenwärtigen Situation, in der gegenwärtigen Zeit, in der wir uns befinden, einfach nochmal bewusst macht, was eigentlich, wo wir eigentlich herkommen und wo wir eigentlich wieder nicht hinwollen, so im Endeffekt. Dementsprechend, also das ist ein Horrorfilm mit Message.
Auf jeden Fall. Ich würde am Ende gerne noch mal eine Frage stellen. Weiß jemand von euch, ich habe es nämlich nicht gefunden, was der Film gekostet hat in der Produktion?
Lass mal gucken. Ich hatte gerade eben eine Liste von Ryan Coogler offen. Der hat nämlich ja Filme gemacht. Übrigens ist sein erfolgreichster Film, was Bewertungen angeht. Er hat, glaube ich, mit 97% auf Rotten Tomatoes.
Ja, der war richtig krass hoch bewertet.
Also, ich sag mal, IGN hätte eine 4 gegeben.
Ach. Nee, aber Ryan Coogler hat wirklich, also wenn man nur von seinen Filmen spricht, hat er wirklich nur einen unter 90%, das war Wakanda Forever. Also der zweite Black Panther, der hat 84% bei den Reviews gemacht. Fruitvale Station 94%, Creed 95%, Black Panther 96% und Sinners halt jetzt 97%.
Ich muss mir Creed nochmal angucken.
Das Budget war laut Wikipedia, wie ich jetzt hier sehe, 100 Millionen.
Boah, und er hat 367,9 Millionen eingespielt.
Was eigentlich gar nicht so viel ist, gemessen an dem, was er bisher davor gemacht hat. Zum Beispiel Black Panther hat ja 1,3 Milliarden eingespielt.
Okay,
ja,
das ist aber auch ein Marvel-Film.
Ist Popkulturkino, ja klar, natürlich.
Klar. Ja, und aber dann trotzdem. Hat er natürlich noch ein paar Awards gewonnen. Die wichtigsten sind ja bestes Original Screenplay.
Bei den Oscars, ja.
Genau, bei den Oscars, bester Hauptdarsteller, beste Kamera und beste Filmmusik.
Ja.
Musik, ja.
Ja.
Und dafür
die Kamera verstehe ich auch. Die Kamera verstehe ich auch tatsächlich.
Also das war wirklich alles, die Production Value hier war top-notch in diesem Film. Das war.
Ich muss auch sagen, was mich wirklich megamäßig gefreut hat, ist für Michael B. Jordan, dass er halt den Oscar gewonnen hat. Hatte ich ja schon gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, dass er ja sozusagen beide Zwillinge spielt. Also ja. er spielt ja beide Rollen und das ist halt auch sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Auch wenn die zusammen halt spielen, wenn die zusammen miteinander interagieren, das ist wirklich sehr gut umgesetzt. Also, und du hast halt natürlich auch zwei unterschiedliche Personen, die zwar ähnlichen Ursprung haben. Beide sind Kriegsveteranen und beide haben für einen Mob gearbeitet, aber trotzdem hast du so den einen eher lockeren Typ, den einen ernsteren Typen. Und beide haben unterschiedliche Vergangenheiten. Der eine hat eine Freundin oder der eine hat eine Partnerin gehabt, die sich so ein bisschen in diesem Rassenkampf versteckt hat, weil sie halt, ich glaube, schwarze und weiße Vorfahren hatte. Und auf der anderen Seite hast du halt eine Partnerin, die zu der nicht zurückgekehrt worden ist. Also auch da steckt sehr viel Storytelling drin.
Und die ja auch einer der Sinners ist. Sie ist nämlich verheiratet.
Ja, wir alle sind Sinners.
Genau, we are all
Nein.
Sinners. Und was ich aber am Ende noch mal unbedingt hervorheben will, ist Preacher Boy Sammy, Miles Caton in seinem ersten Film. Mhm. Das war der erste Film, den er jemals gedreht hat.
Was? Der war
Background-Sänger bei Her, glaube ich, bei der Band. Und er hat, das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er bei einem Jay-Z-Video im Anfang...
444, ne?
Ja, genau, da hat er am Anfang gesungen. Also der ist Musiker und wurde nach einem Konzert dann von Kugler gescoutet, von ihm selbst, und hat dann Schauspielunterricht genommen, damit er in dem Film nicht ganz abstinkt. Und hat so eine krasse Leistung dahingelegt.
Übel gut, ja. Heftig.
Der richtige, die richtige Rolle für die richtige Person.
Ja, ja, also das Casting war auch super. Und auch so Leute wie ein Omar Benson Miller, den man ja aus 8 Mile oder aus Transformers kennt, der hier den Cornbread gespielt hat, den nicht ganz so guten Türsteher.
Ja, aber halt, er hat ihn auch nicht, also man kennt ihn vielleicht so ein bisschen als dümmlichen Charakter, aber in Sinners war absolut on the spot, so on fleek.
Ja, und auch als er dann zum Vampir wurde, wurde er noch besser als Charakter, wie er dann da gestanden hat und gesagt hat, wir wollen doch alle nur freundlich zueinander sein. Also das war so eine gute Stelle. Ich muss sagen, Casting, schauspielerische Leistung war hier von jedem super. Und ich bin auch der Meinung, dass meine heimliche Hauptdarstellerin in dem Film einfach Annie, die Hoodoo-Priesterin war.
Oh, ja.
Weil sie die Einzige war, die da ein bisschen mit Verstand rangegangen ist an die Sache.
So, jeder isst mal eine Knoblauchzehe und dann ist gut.
Ja.
Nein, also ich glaube, abschließend zu sagen, dass der Film großartig ist, müssen wir nicht. Das haben wir, glaube ich, schon überdeutlich zur Darstellung gebracht. Ich würde einfach sagen, guckt ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ihr müsst ihn wirklich sehen. Also es ist wirklich zeitgenössische Filmkunst. Ganz anders kann man es nicht sagen.
Oh ja.
Kann
auf jeden
man
Fall.
10-mal unterstreichen und unterschreiben und alles und mit Fett blau markieren oder.
Also rot. ich würd ihm tatsächlich eine 9 von 10 geben. Ist für mich eine 9 von 10, weil er hat ein paar Längen am Anfang, das verstehe ich von was Jen auch gesagt hat. Es ist natürlich Worldbuilding, aber hätte man vielleicht noch ein bisschen was rausholen können. Aber es ist halt wirklich nur so Jammern auf hohem Niveau. So extrem hohes Niveau. Also von dem her 9 von 10 für mich ganz klar. Einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre.
Ich glaube, ich würde dem sogar eine 10 von 10 geben. Obwohl ich mich am meisten beschwert habe, dass er am Anfang sich so in die Länge gezogen hat.
Absolut. Ey, du, vollkommen legitim. Vollkommen legitim.
Aber so, ich glaube, also für mich ist das eine 10 von 10.
Ja, also für mich wäre es eine 9,5 von 10. Denn ich finde halt dieser Punkt, am Anfang wurde dieser große Vorspann gemacht von diesen Krios, diesen Mythenerzählern. Und dann wurde es halt nicht weiter verfolgt. Also natürlich, es gibt diese Szenen, wo das vorkommt, aber das war so ein Ding, da hätte man mehr drauf eingehen können, meiner Meinung nach. Die Bildsprache war da an vielen Stellen, auch mit den Fireflies, ich habe jetzt vergessen, wie sie auf Deutsch heißen.
Glühwürmchen?
Genau, den Glühwürmchen, die ja auch diese Verbindung zur Ahnenwelt bei den Native Americans sind. Das war alles schon da, aber ich finde, das war ein bisschen zu wenig ausgearbeitet, aber ansonsten war der Film perfekt. Also viel besser wird's nicht.
Sehr gut. Also ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, liebe Freunde. Und für den nächsten Podcast haben wir eigentlich schon auch sogar ein Thema. Wir haben sogar ein Thema, und zwar, wir machen nämlich einen Quiz. Ein Horrorfilm-Quiz.
Woo!
Da laden wir uns den lieben Tim Hoppmann ein. Der wird uns dann nämlich schöne Fragen stellen. Und ich glaube, der Gewinner oder die Gewinnerin darf dann den nächsten Podcast aussuchen. Das finde ich doch fair, oder?
Ja.
Dann kriegt Jen gut. Vielleicht sogar ihren Boys-Podcast.
Oh, da muss ich mich anstrengen. Meine Special-Folge.
Genau, also lest euch ganz viele IMDb-Trivia zu Horrorfilmen durch, dann geht das schon.
Oh, Jesus. Okay.
Das wird was.
Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir erstmal eine schöne Stunde über Sinners gesprochen oder Blood and Sinners, wie es im Deutschen ja auch heißt. Fantastischer Film. Guckt ihn euch an. Und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer Dankeschön fürs Reinschauen, Reinhören und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Ciao!
Bye!